Wir in Osterfeld.
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 Osterfeld de Biss.
Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Auf der Welt ist bei uns
in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir in Osterfeld. Und ich bin heute zu Gast im Rathaus bei Herrn Thomas Krey. Corona-konform, mit Abstand, dafür aber ohne Maske und mit getrennten Mikrofonen. Liebe Hörer, wir legen auf sowas großen Wert, dass das hier funktioniert.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass wir uns hier treffen zu dem Podcast Wir in Osterfeld. Ich finde, das ist eine sehr gute, schöne Idee der WEGO gewesen, dass wir ein bisschen mal auch die modernen Medien bedienen, um was über Osterfeld zu erfahren.
Ja, jetzt habe ich auch heute Morgen einen Brief bekommen, dass die nächste digitale Idee schon wieder im Anmarsch ist. Da ist, die Rede von Displays mit Informationen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Insofern ist tatsächlich hier dieser Stadtteil ziemlich innovativ aufgestellt. Man tut was, man macht was. Man wartet nicht, dass irgendwelche Fragen gestellt werden, sondern man stellt die Fragen selber und geht selber voran. Ich finde das gut. Das bestimmt auch Ihre Arbeit als Bürgermeister auch erleichtert oder erfreut. Eins von beiden.
Ja, so ein bisschen von beiden und manchmal auch erschwert, aber gar nicht negativ gesehen. ich mag das sehr. Ich finde halt gut, dass die Menschen mit Forderungen kommen und dann muss man gucken, dass man die Forderungen so zusammenkriegt, dass möglichst alle zufrieden sind. Geht nicht immer, aber es gibt gewisse Sachen, da bedient man halt nur irgendwelche Sparten. Aber trotzdem finde ich halt schön, dass die Osterfelder an sich nicht still warten, dass irgendwas passiert, sondern gerne auch voranlaufen und sagen, ich will.
Welche sind denn so die Themen, wo Sie aktiv drauf angesprochen werden?
Also ganz, ich muss jetzt versuchen zu unterscheiden zwischen netten Themen und weniger netten Themen, weil es gibt halt auch Themen, die sind unsachlich. Nimm so ein Beispiel. Müll, das ist richtig. Wir haben an vielen Stellen Müllecken, die tragisch sind. Wir haben aber auch an manchen Stellen Diskussionen rund um Müll, wo ich denke, das passt nicht. Also, nimm ein Beispiel, ein Raucher raucht seine Zigarette, wirft sie am Boden, kommt zum Stand und sagt, hier ist alles vermüllt. Ja, du hast deine Kippe gerade dahin geworfen. Ja, hier sind ja keine Mülleimer. 30 Meter darüber und 40 Meter darüber ist ein Mülleimer. Ja, ist zu weit weg. Es funktioniert nicht, dass wir alle 5 Meter einen Mülleimer aufstellen. Irgendwo muss man seinen Müll auch mitnehmen. Aber Themen, die uns sehr viel bewegen, sind zum Beispiel Revierpark. Da könnte ich stundenlang drüber berichten, weil da auch gerade wirklich viel passiert. Die Osterfelder Innenstadt in Gänze. Auch da passiert glücklicherweise viel. Was ein Manko ist bei beiden Projekten, bei beiden großen Projekten, wir sind angewiesen auf Landesgelder. Und das ist so, wenn man fremdes Geld haben will, dann dauert es auch schon mal etwas länger. Und dafür haben manche Leute weniger Verständnis, dass es so lange dauert. Das kann ich übrigens gut nachvollziehen. Das war, bevor ich Politik gemacht habe, auch immer gedacht, warum dauert das alles so lange? Und auch das habe ich heute teilweise noch, dass ich sehr häufig dann Richtung Verwaltung kommuniziere, das muss auch mal schneller gehen.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind Sie seit 2014 hier genau. Im Rathaus.
Im Rathaus ist relativ. Ich bin ja quasi nur ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister. Ich bin im Rathaus nur zur Besprechung. Also ich habe kein eigenes Büro hier, ich habe keine Diensthoheit hier, sondern ich bin quasi nur ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister.
Nur ist gut. Das heißt, Sie haben Doppelbelastung oder Dreifachbelastung mit Familie, Beruf und Ihrem Ehrenamt hier.
Genau, theoretisch. Ich habe 2014 noch ganz normal gearbeitet, war stellvertretender Geschäftsführer eines kleinen mittelständigen Unternehmens mit 35 Mitarbeitern. Okay. Dann habe ich 2017 meine erste Tochter bekommen und da habe ich dann überlegt, Arbeiten, Politik und Kinder funktioniert nicht, weil ich wollte meine Kinder nicht nur übers Handy und WhatsApp-Bilder kennenlernen. Habe mich dann entschieden mit meiner Frau gemeinsam, dass sie weiterhin arbeiten geht und ich dann in Elternzeit bleibe erstmal und so ist es, dass ich jetzt seit November 17 in Elternzeit bin und dann halt in Anführungszeichen zurzeit nur 2 Belastungen habe. Belastung ist das nicht ganz das richtige Wort.
Anforderung, Aufgaben, ja.
Meine für mich traumhafte Familie und ja auch zum größten Teil die lustige, traumhafte Arbeit der Politik.
Was hat Sie bewogen, heute sagt man ja getriggert, das neue Deutsch, was hat Sie dazu bewegt, sich in die Politik, ja, jetzt ist die Frage, einzumischen, hat Sie etwas bewogen und zu sagen, ich gucke jetzt nicht zu, ich will da nicht mehr zugucken, ich will gestalten?
Ja, im Kern ist es das. Ich habe, also als Teenie hat mich das gar nicht interessiert. Politik war so weit weg, da wusste ich überhaupt gar nicht, vielleicht gerade, wie man es schreibt, aber mehr auch nicht. Und dann irgendwann habe ich mich immer mehr interessiert und habe immer mehr verfolgt und habe dann immer mehr gemeckert und habe gedacht, das machen die nicht richtig, dies machen die nicht, jenes machen sie nicht richtig. Und dann habe ich mir überlegt, das macht ja keinen Sinn, wenn ich im Freundeskreis nur meckere, da muss man vielleicht auch irgendwo mal mitmachen. Und habe mich dann entschieden, dann auch erst relativ spät in die SPD einzutreten. Mhm. Und habe dann deutlich gesagt, was mir nicht passt oder auch das, was ich gut finde. Das ist übrigens was ich denke, was wir Deutschen sehr oft zu selten gut machen, dass wir darüber reden, was wir gut finden, was wir gut machen, was der andere gut gemacht hat.
Das ist, ja, ein interessanter Ansatz. Mit Meckern sind wir ja uns anderem auch Weltmeister.
Genau.
Ne? Impfweltmeister werden wir nicht mehr werden, da haben andere uns schon den Rang abgelaufen. Aber in puncto Disziplin sind wir unterm Strich gesehen auch gut.
Ja, ist die Frage, wie man Disziplin wertet, weil ich meine, Disziplin wäre ja auch mal, ich fange jetzt nicht wieder mit Meckern sofort an, sondern ich bin mal diszipliniert und stelle meine Kritik mal ein paar Minuten, ein paar Stunden zurück und fange erst mal an, ein paar nette Sachen zu sagen.
Was würden Sie denn an netten Sachen zu Osterfeld sagen, zu diesem Stadtteil, zu den Menschen hier?
Ein Satz, den ich schon mehrfach gesagt habe, wiederhole ich gerne. Wir sind wie eine große Familie. Wir können streiten, aber wenn es ernst wird, sind wir auch alle ganz schnell beieinander zusammen und wir wollen quasi unser Osterfeld gemeinsam gestalten.
Unser Osterfeld gemeinsam gestalten, das ist ein schöner Satz. War das auch sozusagen Ihr Ansatzpunkt, um zu sagen, ich gehe in die Politik, ich will hier was Bestimmtes mitgestalten?
Nee, nicht wirklich. Also ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht bei den Falken, bin quasi schon als Sechsjähriger das erste Mal selbst ins Zeltlager gefahren und dann von meinem sechsten Lebensjahr bis heute fast jedes Jahr ins Zeltlager gefahren. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Und habe dann sehr intensiv mich mit Jugendarbeit beschäftigt irgendwann. Ich war damals Falkenvorsitzender und habe dann halt auch die Probleme gesehen, die dann, ich sag das mal so ein bisschen unsachlich, die benachteiligten Jugendlichen dieser Stadt, aber auch dieser Welt zu haben, habe gedacht, da muss ich mich mehr einmischen. Und das war der Grund, warum ich dann unbedingt Politik machen wollte, weil ich glaube, da gibt es nach wie vor heute noch eine Menge Punkte, wo man dran arbeiten muss.
An der Arbeit für die Jugendlichen, die Jugendarbeit hier im Stadtteil.
Genau. Konkret, wo dann auch so ein kleiner Bogen nach Osterfeld kommt, habe ich schon vor 15 Jahren gefordert, wir brauchen unbedingt ein Jugendhaus in Osterfeld-Mitte. Weil wir in Osterfeld-Mitte quasi genau hier auch eine Menge Jugendliche haben, die auf der Straße chillen, würden sie wahrscheinlich sagen. Wobei chillen ist, glaube ich, schon gar nicht mehr so modern, das ist, glaube ich, schon alt. Und die brauchen eine Anlaufstelle. Und dafür brauchen sie professionelle Sozialarbeiter im weiteren Sinne, das können auch Erzieher oder sonst was sein, die begleiten und die denen vielleicht auch mal eine Perspektive zeigen, dass Rauchen, Saufen, Kiffen nicht immer die einzige Alternative am Tag ist.
Ja, ich wohne auf der Höchte. Ja. Ich habe hier zwei Jugendtreffs gleichzeitig. Der eine ist der offizielle, nämlich der Treff der Falken, die 1, Kampfstraße 1. Und der andere ist die Tischtennisplatte und drumherum ist jeden Abend Lagerfeuer, nur ohne Feuer. Also da sitzen dann die Jugendlichen nicht immer im gebotenen Abstand, aber es ist immer eigentlich immer die gleiche Truppe. Also das scheint da offenbar gut zu gehen, hoffe ich doch mal, und halten ein großes Palaver. Und wenn man diese Leute einfangen könnte, um ihnen was Offizielles zu bieten, eben ein Jugendtreff, wäre das mit Sicherheit schön. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, und ich glaube, ein Gewinn für alle. Also ich glaube, ein Gewinn für die Menschen, die drumherum wohnen, die sich darüber ärgern, dass die Jugendlichen jetzt Palaver machen. Andererseits, wenn wir mal zurückdenken, als wir in dem Alter waren, haben wir auch irgendwo Palaver gemacht.
Das stimmt.
Ja. Ne? Vielleicht haben wir eine Ecke gefunden, wo wir weniger Menschen gestört haben, aber irgendwas haben wir auch gemacht. Und das ist halt das andere, die haben halt ein Angebot. Die haben einen Raum, wo sie sich auch ein bisschen entfalten dürfen. Das ist auch das Besondere von Jugendhäusern. Da gibt es klar ein paar harte Regeln, aber ansonsten kann man sich schon sehr frei bewegen und sehr frei entscheiden, was man denn machen möchte oder auch nicht.
Und dann kommt jetzt dieser Multifunktionskomplex, um dieses sperrige Wort einmal zu benutzen, ins Spiel. Denn dort soll ja nach Möglichkeit dieser Jugendtreff eingerichtet werden. Ist das richtig?
Nicht nach Möglichkeit, sondern fester Bestandteil.
Fester Bestandteil. Na, dann haben wir das auch. Machen wir einen Haken drunter. Fester Bestandteil. Jugendtreff in diesem... Das Wort ist nicht gerade sehr sexy, habe ich auch in der Watz gelesen. Man sucht für diesen Begriff Multifunktionskomplex noch eine Alternative, aber wahrscheinlich wird der Volksmund schon dafür sorgen, dass es dafür, das Multiflex, keine Ahnung, da können wir vielleicht mal Wettbewerb ausrufen.
Ich bin mir sicher, wir werden in 10 Jahren seltener über Multifunktionskomplex reden. aber ja, das ist auch ein Wort, was mich irgendwie stört, weil ich finde, das ist so, ja, unsexy ist auch ein schöner Begriff dafür.
Wie ist der Zeitplan für dieses Gebäude?
In Anführungszeichen erschreckend. Also wir,
okay.
Wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen eine Zusage des Landes bekommen, dass das Geld fließen kann für den Neubau. Letztendlich gibt es dann aber erstmal nur eine mündliche Aussage, einen wirklichen Zuwendungsbescheid, der maßgeblich erforderlich ist, um anzufangen. Den wird es dann irgendwann im Herbst geben, wahrscheinlich im September oder so. Wenn der dann vorliegt, wird im Oktober möglichst angefangen abzureißen und dann der Neubau Anfang 2022 starten. Und wenn alles gut geht, werden wir dann Mitte 2024 eröffnen.
Das ist auch schon mal eine Perspektive. Hätten sich die Berliner gefreut über so einen Zeitplan.
Die hatten auch so einen Zeitplan. Das ist die Frage, was daraus wird. Ja? Ich hoffe, wir werden keine Berliner Verhältnisse in Osterfeld bekommen.
Nein. Das ist, es spielt zwar auch in der jetzigen Zeit, sprich nach Corona, das Thema Entlüftung und Belüftung von Räumen ein großes Problem. Und ich glaube, diese Belüftung und Entlüftung war das, was den Berlinern das Genick gebrochen hat.
Ich bin ehrlich gesagt gar nicht genug im Thema. Ich finde erschreckend, was in Berlin so läuft. Man hat irgendwie festgestellt, es lief irgendwas schief. Dann haben super Fachleute nachgearbeitet und dann hat man ein Jahr später nochmal festgestellt, das war nicht ausreichend. Und dann haben wieder super Fachleute nachgearbeitet und man hat ein Jahr später nochmal festgestellt, das ist nicht richtig. Da habe ich dann kein Verständnis mehr. Also ich kann verstehen, dass wir alle Fehler machen können, aber irgendwann muss man auch mal sagen, so, jetzt setzen wir uns mal zusammen und jetzt setzen wir uns nicht eine Stunde zusammen, sondern vielleicht auch eine Woche und dann finden wir eine Lösung und dann sagen wir konkrete Abarbeitungsschritte, die gemacht werden müssen.
Ja, es spielen Leute einfach Bauherren, die keine Bauherren sind, mischen sich ein, weil sie einem Produkt auch ihre eigene Handschrift da aufdrücken wollen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade ein Vorurteil breittrete, aber ich bin da vorsichtig, aber so empfinde ich das. Aber das Problem ist tatsächlich, dass man etwas plant, was den aktuellen Bestimmungen von Belüftung und Entlüftung entspricht. Da wird es langwierig beschlossen, langwierig verkündet und dann kommt die Ausschreibung, wer macht es denn nun? Und bis es endlich gemacht ist, haben sich die Bestimmungen geändert, dass man wieder neu planen muss. Das war das Problem. Es dauerte einfach zu lange und die Entwicklung der Pflichten im Rahmen eines solchen Gebäudes war schneller als die Genehmigung. Ja, und damit ist es passiert.
Jetzt kann ich das wieder, wir haben den Vergleich gezogen zum Multifunktionskomplex und deswegen auch da wieder habe ich wenig Verständnis dafür, weil letztendlich die genaue Beschreibung, die genaue Ausschreibung ist für den Multifunktionskomplex noch nicht fertig. Die ist quasi jetzt aktuell in Arbeit und wir reden davon, dass in 5-6 Monaten ausgeschrieben werden soll. Also da werden sich wahrscheinlich rechtlich nicht mehr viel ändern. Und wenn dann der Antrag gestellt ist und ausgeschrieben wird und die Bestimmungen ändern sich danach, dann kann es auch passieren. Mhm. Also dann ist das ja so. Dann wird ja trotzdem gebaut wie nach den alten Bestimmungen. Und das ist das, was ich gerade zu Berlin sagte. Jetzt ist der Vorlauf so gewesen, wie gerade beschrieben. Das hat alles 5 Jahre gedauert von mir aus. Aber wenn man dann irgendwann mal sieht, das ist im Brunnen gefallen und sich dann zusammensetzt, man findet eine Lösung, dann muss man einmal sagen, wir machen eine neue Belüftung, wir machen dies, wir machen jenes, das kostet jetzt 100 Millionen mehr. Aber das hatten wir ja, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Mal. Mhm. Da habe ich kein Verständnis für. Ja. Dass es einmal passieren kann, nicht gut, kann passieren. Aber dass es mehrfach passiert, das verstehe ich.
Osterfeld ist nah und das ist ein kleiner Kosmos, den man mit Sicherheit einfacher gestalten kann. Sie sind ja hier geboren oder zumindest hier aufgewachsen? Wie war das?
Theoretisch beides. Also
beides.
Im Krankenhaus in Stärkrade, aber ich habe hier gewohnt zu meiner Geburt. Man könnte das Haus vielleicht sogar sehen von hier aus, also direkt hier in der Kurve. Mhm. Und aufgewachsen auch. Jetzt ist das bin ich leider relativ früh umgezogen nach Stärkrade. Als ich 9 war, ist mein Vater gestorben, dann sind wir halt umgezogen nach Stärkrade. Habe trotzdem hier in Osterfeld gelebt, weil ich bin sowohl zur Grundschule hier gegangen, als auch zur weiterführenden Schule. Mhm. Also ich bin die ersten 4 Jahre zur Oberbergschule gegangen. Dadurch kenne ich die Problematik mit dem Tunnel auch halt schon, seitdem ich denken kann. Und dann habe ich dann einige Jahre an der Gesamtschule Osterfeld verbracht und habe dann letztendlich auch mein Abitur da gemacht.
Wie hat sich dieser Stadtteil verändert in der Zeit? Was ist am augenfälligsten?
Ich glaube, für mich, soweit ich denken kann, die Innenstadt. Also als ich klein war, war Innenstadt immer großblühendes Leben irgendwie. Vielleicht lag es auch daran, dass ich kleiner war, ne? Aber da war an jedem Geschäft war irgendwas los und überall war alles, waren viele Menschen da. Mhm, und ich sag mal, vor einigen Jahren war es dann so, dass die Innenstadt leergefegt, würde ich nicht sagen, aber schon ein bisschen traurig aussah an manchen Tagen. Und ich glaube, nein, ich empfinde, dass wir die letzten Jahre schon auf einem Aufwärtstrend sind und schon den Weg in die richtige Richtung gehen. Und auch da nicht schnell genug, aber wir gehen zumindest in die richtige Richtung. Und dafür bin ich dann doch dankbar. Mhm.
Haben Sie das, diesen kurzzeitigen, leichten Rückgang der Attraktivität der Osterfelder Innenstadt mit dem Zentro in Verbindung gebracht? Oder bringen Sie das mit dem Zentro in Verbindung?
Nee, ich glaube nicht. Ich persönlich sehe auch heute noch das Problem, der Osterfelder Innenstadt hat wenig mit dem Zentro zu tun, sondern eher, dass die deutsche Mentalität sich so ein bisschen ändert. Das ist das für mich der gleiche Grund wie das Kneipensterben. Weil wir machen alles von zu Hause. Wir trinken zu Hause unser Bier, weil ich die Kiste Bier mit nach Hause nehme und dann trinke ich zu Hause das Bier und vielleicht lade ich den Nachbarn noch ein, aber vielleicht mache ich auch alleine mit dem Fernseher. Und ich bestelle über mein Handy, über meinen Computer, was auch immer ich haben möchte nach Hause und wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es zurück. Das ist so, was viele Deutsche leben, was natürlich ein großes Problem für den kleinen Laden in einer Osterfelder Innenstadt ist.
Jetzt haben Sie mir gerade das Stichwort für die etwas provokante Ja-Nein-Frage vorgegeben. Die Ja-Nein-Frage, das ist tatsächlich, wenn Sie Ihnen keine Ja-Nein-Antwort einfällt, dann ist auch okay. Aber erstmal versuche ich es. Amazon-Standort in Oberhausen, ja oder nein?
Können wir die Frage konkretisieren?
Also, wären Sie dafür oder dagegen, dass
Amazon... An dem Standort, den wir gerade drüber reden, nein.
Okay.
Wenn es irgendwo am Rande eines Gewerbegebietes ist, habe ich weniger Probleme damit.
Okay, also nicht diese ehemalige Thyssenhalle?
Auch das, die Thyssenhalle an sich ist mir auch egal, sondern die Verkehrslage drumherum. Wir haben jetzt zwischen, ich sag mal, Mitte November und Mitte Januar, kommen wir kaum mit dem Auto rund ums Zentrum. Und wenn wir dann einen Logistiker, egal welchen Logistiker, aber Amazon hat natürlich auch den Unterschied, dass er ein Kleinlogistiker oder letztendlich dann immer in Kleinfahrzeugen weiterverteilt, wo dann mehrere Fahrzeuge mehrfach am Tag ins Lager fahren und hin und her fahren. Das ist was anderes wie zum Beispiel das Edeka-Lager, was ich auch nicht am Zentro sehen würde. Aber da kommen große LKWs, die morgens und mittags fahren und fertig. Aber da fahren ja hunderte Kleintransporter mindestens ein, zweimal am Tag da rein und raus.
Richtig. Und die haben nur keine andere Chance, als auf die Mülheimer zu fahren.
Die Osterfelder Straße ist nicht besser, ne?
Nee, richtig. Das ist ein Argument, ja. Um zu sagen, an der Stelle weniger.
Es kommt dazu, dass ich eigentlich, ich meine, wir reden immer von neuer Mitte.
Ja.
Und neue Mitte ist eigentlich bei allen Diskussionen, die wir die letzten 30 Jahre mittlerweile dazu geführt haben, sag mal, ein Touristenmagnet. Und ein Logistiker, welcher Art auch immer, ist kein Touristenmagnet. Und im Moment haben wir eher so das Zentro drumherum mit, wir machen was für Touristen. Samurai wäre zumindest ein Highlight gewesen, wo sicherlich viele Oberhausener, aber ich glaube auch ein paar von außerhalb hingekommen wären. So hat zumindest war die Konzeptidee bisher, die ich immer gehört habe, dass es auch andere Leute anziehen soll. Das wäre eine Alternative gewesen.
Ja, ich sehe dann, manchmal ist es eine andere Perspektive, so ein bisschen das schlechte Signal, wenn wir einerseits sagen, ja, die Innenstädte müssen attraktiver sein, attraktiver werden, und das werden sie durch Shops, durch Gastronomie, und hauen uns gleichzeitig den weltgrößten Logistiker, der das Shoppen von zu Hause aus anbietet, ins Haus. Ist schwierig, so einen Widerspruch auszuhalten.
Das ist ja und nein. Also ich persönlich als Thomas Krey würde sofort sagen, Amazon machen wir zu, brauchen wir nicht mehr. Aber als Bezirksbürgermeister sage ich an dieser Stelle, doch brauchen wir, weil es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die wollen das haben. Und nur weil ich persönlich das nicht haben will, finde ich es nicht richtig, wenn ich Politik machen würde und sagen will, das sollen wir nicht haben, weil ich persönlich will das nicht. Weil meine Aufgabe ist nicht, meine Interessen zu vertreten, sondern die Interessen von vielen Bürgern zu vertreten. In der Tat lebe ich das, dass ich, ja auch ich habe ein Amazon-Konto und auch ich kaufe manchmal was bei Amazon, aber ich benutze viel das Internet für Informationen, wo kann ich was bekommen, und alles, was ich bei Amazon kaufe, habe ich vorher immer geguckt, ob ich das irgendwo in der Nähe finden kann. Und in der Nähe heißt jetzt nicht 3 Minuten Auto fahren, ich bin auch bereit, ein bisschen weiter zu fahren. Aber manchmal muss man auch es relativieren, weil ich sag mal, wenn ich für ein paar Batterien nach Düsseldorf fahren sollte, ist das dann auch nicht mehr ökologisch, das ist dann auch verrückt. Ne? Fiktives Beispiel. Aber auch da, glaube ich, müssen einzelne Händler auch ein bisschen lernen. Auch ein Beispiel aus dem Leben. Wir haben einen neuen Rucksack gekauft und meine Frau wollte irgendwas Besonderes haben. Dann sind wir ins Sportgeschäft gefahren. Nee, haben wir nicht. Aber den Hersteller haben wir. Wir hatten auch im Internet geguckt, welcher es sein soll. Ja, dann würden wir den gern bestellen. Ja, wie haben wir nicht? Ja, wir würden den gern bestellen. Dann warten wir halt. Die werden ja irgendwann eine neue Lieferung kommen. Wir hatten keinen Zeitdruck. Wir haben nicht gesagt, es muss morgen sein. Ja, letztendlich war es so kompliziert. Wir haben in dem Geschäft fast eine Stunde gebraucht, um die Bestellung aufzugeben. Die Lieferung sollte eine Woche später kommen. Nach 2 Wochen war es immer noch nicht da. Ich habe mehrfach hinterher telefoniert, wurde mehrfach unfreundlich behandelt. Und das ist natürlich auch was, wenn sich dann so ein Einzelhandel hinterher beschwert, man hat keine Kunden mehr. Es hat manchmal auch 2 Seiten. Ich will jetzt bei Weitem nicht sagen, dass alle Verkäufer, Verkäuferinnen selbst dran schuld sind. Das ist es nicht. Aber ich kann dann schon verstehen, warum man dann beim nächsten Mal sagt, ja, dann halt nicht, da gehe ich nicht mehr hin.
Genau.
Ich bin, ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort ist, ich sag mal, relativ verständnisvoll und denke, naja, vielleicht tatsächlich einen schlechten Tag, versuchen wir beim nächsten Tag nochmal. Aber wenn ich mehrfach so behandelt werde, dann gehe ich auch nicht mehr hin. Aber ich gebe in der Regel schon den Leuten noch eine Chance, weil ich kenne das selber, wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ne? Dann hat man gerade ein schlechtes Telefonat geführt oder sonst was, oder der Arbeitskollege hat einen gerade blöd angemacht und dann kommt das nächste Gespräch und dann, was willst du eigentlich von mir? Obwohl der ja gar nichts für kann, der Nächste. Ne?
Springen wir mal kurz im Thema. Ich habe auf Facebook gesehen, Sie haben jetzt ein paar flatterhafte Hausgenossen. Sie haben Hühner im Garten, im eigenen Garten oder im Schrebergarten? Oder wo haben Sie Ihre Hühner?
Nee, im eigenen Garten. Wir haben 2015 das Haus gekauft und das Erste, was ich zu meiner Frau sagte, guck mal, da hinten im Garten können wir ein paar Hühner halten. Und ihre Worte waren ziemlich genau, du bist bescheuert. 2019 hatten wir uns dann dazu durchgerungen, weil irgendwie ein Freund hat Hühner, da hatten wir dann mal geguckt und so. Und dann haben wir 2019 gesagt, machen wir. Und dann mussten wir halt erst einen Zaun vernünftig schaffen, weil es war ein ganz alter Maschendrahtzaun, der viele Löcher hatte und auch einen Hühnerstall bauen und so. Dass wir dann im April 2020 unsere ersten Hühner bekommen haben. Es ist schön spannend. Jetzt aktuell haben wir ein paar Küken. Wir haben quasi im Inkubator selber ausgebrütet, haben Bruteier gekauft und die haben ausgebrütet. Besonders toll. Also ich finde es super spannend, aber auch für meine Kinder noch spannender, dass sie halt sehen, wie aus so einem Ei so ein Küken schlüpft und wie es jeden Tag wirklich größer wird. Man kann zugucken, wie die wachsen.
Das ist besser als jeder Biologieunterricht.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und da es tatsächlich Kinder gibt, die glauben, dass Kühe weiß-violett sind, weil sie nie im Leben eine echte Kuh gesehen haben, wissen jetzt zumindest ihre Kinder, wo die Küken herkommen. Ne?
Zum einen das, und die wissen auch, dass es grüne Eier gibt. Das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Irgendwann fragte die Erzieherin im Kindergarten mich so, deine Tochter hat vorhin irgendwie erzählt, ihr habt grüne Eier, die hat da irgendwas verwechselt, oder? Nee, natürlich haben wir grüne Eier. Kennst du keine grünen Eier? Wir haben in der Tat eine Henne aktuell, die legt grüne Eier.
Das ist ja spannend.
Das Gesicht sagt mir, Sie kennen auch keine grünen Eier.
Nee, ich überlegte gerade, ich hab mal gelernt, mittlerweile, ich weiß, es ist falsch gelernt. Ich habe mal gelernt, dass die Eierschalenfarbe vom Futter abhängt. Tut's aber nicht, ne?
Nein, der Eidotter, da kann man mit dem Futter was variieren, ob es dann etwas gelber oder etwas oranger wird. Aber die Eierschalenfarbe hat nichts mit dem Futter zu tun.
Gut, weil ich habe früher immer die braunen gekauft, weil ich dachte, die braunen Eier seien gesünder, aber das ist ja völlig bekloppt. Aber das sind so die Assoziationen, mit denen wir manchmal unterwegs sind, ne?
Ja, ich glaube schon, dass Futter dann Auswirkungen hat auf, ob ein Ei gesünder oder nicht gesund ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal schwierig, aber halt die Frage, wie viel sonstige Schadstoffe darin sind oder auch nicht. Jetzt haben wir ja quasi nur so eine kleine Hobby-Hühnerhaltung da. Wir kaufen jetzt Futter, was relativ teuer ist. Ich sag mal, das kostet 25 Kilo, 6, 7 Euro mehr als das günstige Standardfutter. Wobei Industriefutter sicherlich noch billiger ist. Aber wir denken, das ist unser Hobby und das ist schön und dann sollen sie auch so luxuriös wie es geht leben. Wir haben relativ viel Platz. Wir geben ihnen relativ oft irgendwie dann noch Frischfutter, ob es ein Salat ist oder Möhren gehäckselt oder was auch immer.
Ja, dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Ich habe gerade ein paar Gänsefüße in die Luft gemalt. Die Rubrik heißt
Zwei Wünsche für Osterfeld.
Was würden Sie sich wünschen, utopisch, realistisch, was auch immer, für Osterfeld?
Ich glaube, realistisch wünsche ich mir, dass wir es hinkriegen, alle noch näher zusammenzukommen. Und damit meine ich vor allem auch, dass wir alle Menschen wirklich integrieren. Und damit rede ich jetzt nicht nur von den Flüchtlingen, die letzten paar Jahre zu uns gekommen sind, sondern auch von den Menschen, die seit 30, 40 Jahren hier wohnen. Oder vielleicht auch von dem, der nicht aus Osterfeld kommt, sondern der jetzt heute aus Duisburg, Essen, Schmachtendorf, wo auch immer hier zu uns kommt. Dass wir wirklich so noch offener für alle Veränderungen werden. Vielleicht daran angeknüpft, dass wir ja respektvoll die Veränderung wahrnehmen und sehen. Wir haben gerade in Osterfeld, ich habe vor 2 Jahren mal eine Sommerschule begleitet, wo ich gesagt habe, wir haben gerade durch private und öffentliche Investitionen 150 Millionen in den Osterfelder erweiterten Innenstadtbereich gemacht und Trotzdem sieht es kaum einer. Und das sind ja Zahlen immer relativ, ich will gar nicht um viel Geld reden, aber trotzdem haben wir, ich könnte wahrscheinlich jetzt 10 Minuten am Stück Baustellen aufzählen, die die letzte Zeit passiert sind oder die in naher Zukunft passieren. Und damit meine ich wirklich Baustellen, die klar sind, dass die kommen, wo es um eine positive Entwicklung des Stadtteils geht. Und ich glaube, ein bisschen mehr Vorfreude und ein bisschen Akzeptanz, es tut was, würde uns allen gut tun. Ich hatte vorhin an anderer Stelle schon mal gesagt, Deutschland, wir sind Weltmeister im Meckern. Es wäre, glaube ich, schön, wenn wir alle ein bisschen öfter mal lobend vorangehen, mal das Negative an Seite schieben und einfach mal nur sagen, hör mal, das war schön heute, danke.
Prima. Ich nehme das als Schlusswort direkt, weil zu sagen danke und zu sagen, wir machen und zu sagen, wir meckern nicht, sondern wir lassen uns was einfallen, ist, glaube ich, genau die richtige Haltung. Und dieser Podcast hier ist ja auch ein Teil davon. Eben, er ist ja geschaffen, um den sozialen Zusammenhalt in Oberhausen-Osterfeld zu fördern. Und ich hoffe mal, dass uns das gelingt. Wir stehen gerade am Anfang eines Langstreckenlaufs. Und
wir sind schon gestartet.
Wir gucken mal, wo wir damit hinkommen.
Ich glaube, wie schon mehrfach gesagt, wir gehen den richtigen Weg. Wir gehen den halt sehr langsam. Ne? Und auch das der Langstreckenlauf ist ja ein schöner Vergleich. Wir sind halt kein junger Hochleistungssportler, sondern wir sind das alte Osterfeld, was quasi sich langsam auf diesem Langstreckenlauf bewegt. Und dann geht es halt nur in langsamen kleinen Schritten und nicht in Sprintgeschwindigkeit.
Ja, keine 7-Meilen-Stiefel. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Mein Name ist Georg Pates und ich habe gesprochen mit
Thomas Krey.
Thomas Krey, Bezirksbürgermeister von Oberhausen-Osterfeld. Vielen Dank und tschüss.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich und ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Schönsten auf der Welt.
Wir in Osterfeld.